Herzlich willkommen beim GenAI-Special des Adesso IT Tacheles Podcasts. Hier dreht sich alles um generative KI und die Möglichkeiten, die diese Technologie Unternehmen bietet. Heute spreche ich mit Marcel Breuer und Tobias Hirte und Amir Lettgen über das Thema Customer Engagement und die Zielgruppe Gen Z und wie KI hier insbesondere unterstützt. Ich freue mich besonders, euch heute hier willkommen zu heißen, weil es ist immer schön, wenn man auch wirkliche Anwenderunternehmen da hat, die sich mit dem Thema dann wirklich operativ befassen und wir nicht nur über Technologien im leeren Raum reden. Von daher würde ich sagen, machen wir eine ganz kurze Vorstellungsrunde und ich würde sagen, Tobias, fang du doch einfach mal an.
Gerne, Tobias Hirte mein Name von der Uelzner Versicherung. Ich bin dort Teamleiter für das Thema Customer Experience und Analytics. Mhm. Genau, seit jetzt geraumer Zeit für das Thema Kunde dort einstehend.
Marcel? Ja, ich mache gerne weiter. Marcel Breuer. Ich bin 10 Jahre bei der Roland Rechtsschutzversicherung in Köln tätig, beschäftige mich seit 10 Jahren auch rund um das Thema Kunde, haben jetzt auch eine neue Abteilung Kundenmanagement, wo wir das wirklich nochmal fokussiert haben und habe ganz viel damit angefangen, wer ist überhaupt unser Kunde, wie alt sind die, wie unterscheiden die sich von Vertriebswegen, von Vertriebsgesellschaften. Und im Grunde versuchen wir den Kunden zu begeistern in den letzten Jahren und gucken uns Prozesse an, wie wir die besser aus Kundensicht machen können. Und da kommt natürlich auch KI mit ins Spiel.
Die Geburtsstunde der KI tatsächlich, ne? Die Customer Analytics. Ja. Und Amir, was machst du bei Adesso?
Ja, mein Team und ich unterstützen Kunden bei der Einführung und Optimierung von sogenannten CXM-Systemen. Systeme, wo der Kunde auch im Fokus steht. Und hier merken wir in den letzten Monaten immer eine verstärkte Nachfrage nach KI-Use-Cases. Und daher freue ich mich heute auf den spannenden Austausch mit euch.
Hattet ihr denn sowas wie, da frage ich immer hier in der Runde, das ist so kleine, wenn man so möchte, Tradition schon geworden, so ein Gen-AI-Aha-Moment, wo man sagt, boah, das ging früher nicht, das hätten wir schon immer haben wollen und jetzt ist das so cool?
Für mich war das auf jeden Fall der Go-Live von ChatGPT. Mhm. Die Möglichkeiten, die Unterstützung, die ich da an meinem Arbeitsplatz, aber auch im Privaten habe, die sind phänomenal. Und das war eigentlich so der Weckruf, um zu sagen, okay, das ist ein Thema, mit dem müsstest du dich intensiver beschäftigen.
Mhm. Und du? Kann ich mich nur anschließen, also für mich auch ChatGPT und noch so ein bisschen auch, dass man jetzt im Umfeld mitbekommt, dass junge Leute gar nicht mehr googeln, sondern sagen, ich nutze direkt mal ChatGPT. Also wir haben früher gegoogelt oder Wikipedia für Hausarbeiten genutzt. Die Leute heute googeln gar nicht mehr, nutzen ChatGPT. Und das war, glaube ich, der Durchbruch auch in der Branche. Erstmal natürlich auch in der Presse ist sehr viel gespielt worden. Das ist für mich auch das Aha-Moment eigentlich im letzten einem Jahr, sage ich mal.
Ja. Also nehme ich auch ganz genauso wahr, ne? Also ich habe die App auch schon sehr intensiv in Benutzung, wobei man auch immer wieder an ein paar lustigen Dingen vorbeikommt, ne? Also ich müsste mal nach den flächenmäßig größten Städten Deutschlands fragen, da kommt nur Quatsch. Also das ist echt interessant. Hatten wir letztens auch mal so am Abend. Ja, wir wollen es ja heute um das Thema Zielgruppe Gen Z und auch die Frage, wie eben KI hier insbesondere unterstützt, wenn ja gerade über so eine Zielgruppe, ich sag mal, die so zwischen Mitte der 90er und den frühen 2010er geboren wurde, denen man ja so grundlegend mal unterstellt, komplett digital, digital native, ne, ständig online, erwarten dadurch auch eine andere Präsenz in der digitalen Ansprache, personalisiert, vielleicht sogar hyperpersonalisiert, authentisch und auch vielleicht über andere neue Kanäle. Ne? Und welche Strategien und Technologien nutzt ihr denn da, um dieser Zielgruppe in irgendeiner Form gerecht zu werden, die auf euch aufmerksam zu machen?
Also grundsätzlich gehen wir da sehr generalistisch ran und sagen für uns erst einmal, wir müssen den Kunden bzw. den jungen Kunden online begegnen. Und wenn wir uns anschauen, was ihm gefällt und wo er sich vor allem bewegt, dann sind wir im Social-Media-Bereich, dann reden wir über Influencer und Co. Mhm. Wir haben aber auch, und das eint uns hier in der Runde, das Thema CRM-System, wo wir die gleiche Plattform haben und dort aufsetzen. Und dort gibt es dann auch Komponenten rund um KI, die es uns ermöglichen, bereits Daten so zu verknüpfen, dass wir auch in ganz andere Kundenstories mit reingehen können. Mhm.
Was mich interessieren würde, Marcel, Rechtsschutzversicherung, das ist ja jetzt nicht so ein Produkt, was sich auf dem Schulhof gut verkauft, ne? Wie geht ihr mit der Gen Z um und was ist eigentlich so eure Zielgruppe da?
Genau, müssen wir ein bisschen aufpassen. Du hast es gesagt, Rechtsschutz kommt im Produktlebenszyklus etwas später, wenn man vielleicht auch etwas betitelter ist mit Geldern oder auch eine Familie hat. Das wissen wir, die Spartendichte nimmt mit zunehmendem Alter zu. Aber ich habe jetzt auch noch mal gelesen, Gen Z, also 6 Millionen Leute sind das im Grunde und die Marktforschungsstudien sagen, 60% wollen in den nächsten 2 Jahren davon eine Versicherung abschließen und da wird Rechtsschutz schon genannt. Natürlich müssen wir sagen, unser Rechtsschutz-Neugeschäftskunde ist etwas älter als die Gen Z im Durchschnitt, deutlich älter, also im Grunde mein Alter, um die 40 schon. Aber wir ziehen auch Kundengruppen von 18 bis 30 heran. Die Frage mit welchem Produkt, und da ist sicher das Thema auch Flexibilität ein Thema, die wollen vielleicht eine vollumfassende Rechtsschutzversicherung, die auch dann 300, 400 Euro pro Jahr kosten, sondern vielleicht Teilausschnitte von einer Rechtsschutzversicherung. Und das ist schon wichtig für die Generation Gen Z. Und aber klar, potenzielle Zielgruppe ist jetzt nicht so wie eine Auslandsreise, Krankenversicherung und Kfz-Versicherung, die natürlich die Zielgruppe viel tiefer, sag ich mal, verstehen müssen und auch abschöpfen.
Das Schöne bei uns dazu im Gegensatz, wir versichern Tiere, Emotionen. Und da sind wir natürlich auch dann bei jungen Leuten mit im Gespräch. Unsere Herausforderung ist es, wie kriegen wir unsere Marke und das, was wir anbieten, denn dann wirklich auch auf die Plattform und auf die Angebotskanäle, wo Tiere dann bezogen werden, beziehungsweise in der Phase davor.
Ja, du hast es ja schon vorhin gesagt, Influencer-Marketing ist, glaube ich, tatsächlich genau in dem Bereich super stark, ne? Weil man über die Influencer genau diese Emotionalität gut transportieren kann und den Content halt auch gut erreichbar macht, ne?
Gerade für junge Kunden ist es halt immer wieder wichtig, dass die Leute, die ihnen die Botschaft vermitteln, ja authentisch sind. Und sie haben Influencer zu ihrem Star gemacht. Und sofern der das dann verspricht, ist es auch für die junge Zielgruppe dann ja eine Überlegung wert, dorthin zu gehen.
Und nutzt ihr denn da irgendwelche spezifischen KI-Funktionen oder Tools, um so eine Ansprache zu tun?
Noch nicht. Das muss man ganz klar sagen. Wir stehen da an solchen Stellen noch in den Startlöchern. Mhm. Gerade für uns als mittelständische Versicherung ist es natürlich auch recht schwierig. Wir müssen uns erstmal Gedanken darüber machen, welche Use Cases wollen wir eigentlich umsetzen, bevor wir dann uns damit beschäftigen können, wen holen wir uns ins Board, um genau das dann auch vernünftig angehen zu können. Da gibt es sicherlich größere Häuser, die das in-house lösen können und dann viel flexibler auch hier in diesen Zukunftsthemen unterwegs sind. Mhm.
Für mich vielleicht noch ganz spannend, auch so ein Thema zur Gen Z. Für mich war das Highlight oder so ein Aha-Moment von meinem Patenkind, 18 Jahre, der nur noch bei TikTok unterwegs ist. Ja. Ich nutze es echt nicht, aber es ist echt wirklich spannend und wie der sich informiert darüber. TikTok ist da wirklich Medium Nummer 1, aber wie hoch sind die Aufmerksamkeitsspannen? 2 Sekunden. Und zum Thema KI ist dann auch die Frage, wie definieren wir jetzt KI? Gibt es ja auch viele Definitionen. Natürlich nutzen wir oder die Kollegen, die im Digital Sales arbeiten, Lookalike-Modelle, um natürlich statistische Zwillinge über Google- oder Facebook-Kampagnen zu finden, die schon eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen haben. Das machen wir aber seit Jahren, sage ich mal. Ist das jetzt KI? Ist ein bisschen die Frage. Spannender wird sicherlich, wenn man die Werbung, die man ausspielt, dann noch anhand diesen Modellen vielleicht hyperpersonalisiert, weil natürlich verschiedene Segmente oder Zielgruppen vielleicht anders angesprochen werden. Und da muss man sagen, schießt man noch mit, glaube ich, einer Pistole auf Spatzen, spielt im Grunde den Content bei allen gleich aus, aber man versucht natürlich, die gleichen Zielgruppen zu finden und auf die richtigen Keywords bei Google zu setzen.
Ja, klar. Und du hast ja vorhin viel darüber gesprochen, dass du in der Vergangenheit Kunden kennengelernt hast. Wie sind die denn strukturiert? Welche Eigenschaften haben die Zielgruppenanalysen etc.? Wie gut versteht ihr denn da jetzt schon die Gen Z?
Daten haben wir auf jeden Fall genug. Auch unseren Umfragen, Bestandskundenumfragen, Neugeschäftsumfragen. Da kann man auch mal genau sich die Zielgruppe anschauen. Wo unterscheiden die sich? Ja. Ist natürlich jetzt ein No-Brainer für die Runde, dass man sagt, die sind deutlich digitalaffiner, die nutzen auch häufig viel häufiger mal Online-Reputationen. Also im Grunde, wie sind wir bewertet bei Google, Trustpilot. Spannend ist sicherlich die Werteeinstellung von der Zielgruppe. Da gibt es ja auch ganz viele Studien zu. Man sagt immer, die wollen nicht mehr arbeiten, wollen eine hohe Work-Life-Balance, wollen reisen, trotzdem wollen sie Geld haben. Aber die Studien zeigen auch, Sicherheit ist ihnen schon sehr wichtig, der Leute. Und die sind auch sehr affin und wissen auch, dass Versicherungen wichtig sind. Produktwissen ist natürlich dann nicht so häufig da. Ist ja auch ein spannendes Thema, warum schult man sowas nicht in den Schulen? Vielleicht Banken oder Versicherungslehre. Und was ich natürlich sehe, ist, haben die Zugang zu einem stationären Vertrieb noch? Die wenigsten, glaube ich. Natürlich über Eltern kommt man noch mal an eine Agentur vielleicht dran. Aber die meisten haben gar keinen Zugang zum Vermittler. Und dann ist sicherlich auch die Frage, wer erklärt den jungen Leuten, welche Versicherung gut ist, welche schlecht ist, welche ich benötige? Und dann komme ich zu Themen, wie Tobias meinte, auch Online-Marketing, dass man natürlich die Leute dort abholt, wo man sie abholt. Ich brauche einen stationären Vertrieb mehr.
Ja, Marcel, du hattest jetzt zwei spannende Themen angesprochen, auch auf die Gen Z. Was mich interessieren würde, die Frage offen an euch beide auch gestellt. Wie wichtig, glaubt ihr, ist auch Kundenfeedback heutzutage? Man kennt es ja von Google, Amazon, den Produkten für die Entscheidung. Und du hattest auch noch ein zweites Thema angesprochen, die Einstellung der Gen Z heutzutage. Wie wichtig ist auch das Thema Nachhaltigkeit für die Kunden bei den Produkten?
Ich würde gerne auf die erste Frage antworten, wo es um das Thema Bewertung geht. Ich halte das für essentiell. Also zum einen, wie Marcel das auch schon gesagt hat, wenn wir über Trustpilot, Google und Co. reden, aber auch, wenn wir das verknüpfen mit dem Thema, was wir vorhin hatten, die Influencer und Co., also die Vorbilder, die ihnen erzählen, was gut ist und was nicht gut ist. Marcel hat das eben schon ganz richtig wiedergegeben. Insbesondere diese Zielgruppe ist sehr schnelllebig in dem, was sie tut. Das heißt, sich mit Themen oder sehr komplexen Themen wie die Versicherungswirtschaft sich auseinanderzusetzen, fällt dann doch eher etwas schwerer. Und die Einfachheit und Transparenz ist das, was sie wünschen und was ihnen dann halt auch Influencer und Bewertung bieten. Nämlich das heruntergebrochen auf die Fragen bezogen, die sie interessieren. Ist das das richtige Produkt für mich? Ist es zu teuer? Sind es die richtigen Leistungen, die ich brauche? Oder ist das einfach nur ein Haufen aufgeblasene Luft? Also da gibt es durchaus Ansätze.
Ja, nehme ich gerne die zweite Frage. Nachhaltigkeit habe ich persönlich eine Meinung zu. Die muss nicht unbedingt richtig sein. Ich glaube, das Thema wird überbewertet. Also gibt auch Studien, die Gen Z ist jetzt nicht deutlich mehr an, sage ich mal, nachhaltigen Altersvorsorgeprodukten, wo es ja deutlich in viel mehr eine Rolle steht, wo es werden die Kapitalanlagen investiert, interessiert als eine ältere Zielgruppe. Natürlich gibt es auch Versicherer, die diese Zielgruppe aktiv in den Fokus genommen und sogar nur aktiv sogar auch in diese Zielgruppe rein wollen. Die Frage ist immer, wie groß ist der Markt wirklich, die da vielleicht auch einen Mehrwert für zahlen. Ich persönlich glaube, der Markt ist nicht so groß und ich glaube, da hat auch die Marktforschung nicht sauber gemessen, weil es natürlich eine implizite Messung eigentlich benötigt. Also wenn ich jetzt alle Leute frage, wie wichtig ist hier Nachhaltigkeit, sagt jeder, ist mir wichtig. Aber das ist auch immer Beobachtung schlägt oder Daten schlagen das Thema, wie sie es wirklich sagen. Und ich glaube auch, solange ein großer Vergleichsrechner, den wir alle kennen, nicht vielleicht Sterne oder Punkte für Nachhaltigkeit bei Produkten vergibt, wird das Thema von den Versicherern auch nicht so stark getrieben, wie man immer sagt. Ausnahme natürlich Lebensversicherungsprodukte. Aber ich glaube, es wird keiner sich explizit, oder es gibt relativ wenig Kunden, die sich explizit für ein Produkt entscheiden, wo Nachhaltigkeit ein deutlich hervorgenommener Punkt ist in dieser Generation. Wenngleich wir das Thema Fridays for Futures haben, ne?
Ja, ich glaube tatsächlich, der Punkt ist, man verbindet bei Versicherungen das Thema Nachhaltigkeit gar nicht. Ja, sondern im Kopf ist nachhaltig halt irgendwie CO2 einsparen, ich kaufe vielleicht das Bioprodukt, die Tiere werden besser gehalten, aber bei der Versicherung ist es ja eher dann, was passiert denn mit dem Geld, ne? Wo wird es denn angelegt, ne? Und ich glaube, das ist sehr indirekt für die Leute im Gefühl, ne? Und deshalb auch schwierig in der Positionierung, ja. Okay, gucken wir nochmal auch auf das Thema KI in dem Kontext. Ein bisschen weiter hinten im Lebenszyklus, das Onboarding von neuen Kunden. Nutzt ihr denn da schon irgendwas, um den Abschlussprozess zu verbessern oder das Onboarding zu optimieren?
Wir sind gerade dran. Wir analysieren gerade unsere Customer Journey rund um Neukunden. Und das Ziel ist es, dort schon auch den Kunden in irgendeiner Form willkommen zu heißen. Ja. Und um dort dann vernünftig zu performen, sind wir natürlich auf das Thema Daten und was wünschen eigentlich die unterschiedlichen Zielgruppen angewiesen und werden dort auch zusehen, dass wir immer wieder dazulernen.
Wir sind auf jeden Fall aktiv. Wir haben da schon eine gute Onboarding-Strecke, wo wir den Kunden personalisiert ansprechen, wo wir jetzt Richtung KI gehen. Die nächsten Schritte ist natürlich das Thema, wie kann man in diese Onboarding-Prozesse ein Supervised Learning oder Unsupervised Learning oder Reinforcement Learning einbauen, indem man im Grunde versucht, den Content nicht mit Gen AI zu erstellen, aber Content-Varianten deutlich mehr zur Verfügung zu stellen, anstatt, sage ich mal, zwei Männer, Weiblein, 50. Ja. Und die Modelle lernen dann im Grunde, welcher Content für welche Zielgruppe am besten funktioniert, um ein Call to Action auch zu schaffen.
Ja, ich glaub, das sind so die nächsten Steps. Ich glaube, da liegt einer der wesentlichen Punkte, ne? Dass man halt früher hat man, ich weiß nicht, 6 oder 8 Zielgruppen bilden können, ne? Und jetzt mit Hilfe der KI bin ich wirklich in der Lage, dann den maßgeschneiderten Content quasi auf die Losgröße 1 zu produzieren oder halt das wirklich zu hyperpersonalisieren und da dann auch den Approach zu machen, oder?
Genau, aber Gen AI ist immer so ein Thema, das ist, muss man wirklich auch ehrlich sagen, ist in der Versicherungsbranche schwer.
Okay.
Auch governance-mäßig natürlich, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber ich argumentiere immer, wir hatten als Use Case zum Beispiel diskutiert, schreiben wir dem Kunden eine Geburtstags-E-Mail, geben ein Prompt ab an ein Large Language Modell und schreiben rein, bitte schreibt dem Amir eine E-Mail, geboren in diesem Jahr, und reichere die Geburtstags-E-Mail mit rechtlichem Content als Rechtsschutzsicherung aus dem Geburtsjahr an. Das würde funktionieren, aber wir wissen nicht mehr, was der Amir für eine E-Mail bekommt, weil der Prompt schickt ja was zurück und das wird verschickt. Wenn jetzt der Prompt reinschreibt im Jahr 1900 sowas, wo Amir geboren wurde, wurden vielleicht in Amerika gerade Schwarzenrechte oder Frauenrechte geändert, kann das natürlich zu einer speziellen Rückfrage vom Kunden kommen. Wir wissen aber nicht mehr, was geschrieben wurde. Und dann sehe ich es bei den Boulevardpressen ja relativ häufig, dass die nutzen es ja auch bei journalistischen Artikeln. Da steht dann unten drunter halt auch, dieser Text wurde durch Gen AI erstellt, qualitätsgesichert durch Journalistin Max Mustermann. Hm. Das ist sicherlich eine spannende Frage. Da gibt es auch noch keine Antwort in der Branche. Aber wie gehen wir mit sowas um, wenn wir wirklich Texte durch die Gen AI schreiben lassen? Müssen wir den Kunden darüber informieren? Governance-Abteilungen sind da natürlich sehr vorsichtig erstmal. Andererseits müssen wir mutig sein. Mhm. Und das ist das Spannungsfeld, wo wir als Versicherer leben. Wir wollen natürlich mutig sein und so Themen probieren. Aber dürfen wir sowas? Ist es datenschutzkonform? Haben die Unternehmen KI-Richtlinien? Welche Daten gehen rein? Wo gehen die Daten überhaupt hin? ChatGPT ist schon ein No-Go bei Unternehmen zu nutzen, weil die Daten halt einfach in Fremdsysteme gehen. Aber wir sind deswegen eher bei diesem Thema Reinforcement Learning und wirklich Modelle zu bilden, klassischen maschinelles Learning, dass wir da erste Gehversuche machen, um wirklich bessere Kundenerlebnisse zu schaffen.
Ja, genau. Und ich glaube, dass ChatGPT nicht einfach so genutzt werden kann, das hat sich ja überall auch durchgesetzt. Aber es gibt ja durchaus Möglichkeiten, über die OpenAI-Integration in die Cloud-Plattform sowas dann eben auch verfügbar zu machen. Wir haben zum Beispiel mit einer Bank aus München so ein Verfahren umgesetzt, die jetzt ihre Kundenanschreibung oder die Kundenbriefe quasi tatsächlich personalisiert. Das heißt, die sagen, ich schreibe einen 60-jährigen Mann anders an als eine 18-jährige Frau. Ja, was jetzt Alter und Geschlecht da wie auch immer relevant ist. Ne? Aber das heißt, die rendern denselben Content, je nach Zielgruppe einen anderen Text und der geht auch aus an die Kunden.
Tatsächlich. Ohne, dass da jemand nochmal rüberschaut?
Genau, ist zu viel. Am Anfang gab es eine Zeit, aber die haben einfach immer freigeklickt und da war zu wenig Korrektur, als dass es hinterher dann beibehalten wollen.
Ja, und schönes Beispiel, genau. Try and Error im Grunde. Genau. Versuchen, einen Mensch drüber zu lesen lassen, Vertrauen aufbauen, dann irgendwann den mutigen Schritt gehen. Wir lassen die Briefe jetzt wirklich so ohne Qualitätssicherung rausschicken. Ja. Und ja, da müssen wir uns stellen. Und ich glaube, da ist super viel möglich. Und gerade diese Kreativarbeit, die wir im Marketing oder Vertrieb haben, das ist Aufwand, wirklich Text zu schreiben. Und da hilft natürlich Gen AI extrem, wie ChatGPT oder Llama-Modelle, sage ich mal, die natürlich dann auch datenschutzkonformer sind.
Ja, super spannend auf jeden Fall. Jetzt haben wir das Thema Bestandskunden ja schon angeschnitten. Da würde mich jetzt persönlich auch mal interessieren, nutzt ihr bereits KI-gestützte Dienstleistungen?
Ja, wir haben bei uns in der Leistungsbearbeitung ein LLM im Einsatz. Was machen wir da konkret? Wir schauen uns die Rechnung an, lesen die Position aus und führen sie dann im Prozess weiter fort. Jetzt kann man natürlich sagen, warum nutzt du da nicht einfach simple OCR-Erkennung dafür? Die Schwierigkeit ist, bei Tierarztrechnungen, die können alle unterschiedlich aussehen. Und das ist dann halt auch die Herausforderung für uns als Spezialist, gerade in diesem Segment, da du ja trotzdem den Druck hast, wie alle anderen zu funktionieren und die Kunden die gleiche Erwartung haben wie an anderer Stelle, dass es schnell geht, dass es transparent geht. Und da sind wir der Meinung, können wir mit solchem Vorgehen genau diese Standards dann zukünftig mit einhalten.
Also bei uns ähnlich natürlich im Operations-Bereich sind die Themen ja schon lange adressiert. Automatisierung von Prozessen, OCR-Sicherung hat Tobias angesprochen. Da haben wir auch gute Erfolge schon in den letzten Jahren. Ist immer die Frage, wie definierst du jetzt wieder KI und wie definierst du die anderen Themen, Automatisierungspotenziale? Ja. Was die Kollegen da, wir haben wirklich einen Kollegen, der aus dem Data-Analytics-Thema kommt, einer, der aus dem Prozess-Thema kommt, die unsere KI-Spezialisten sind, noch sehr super unterwegs, die zum Beispiel auch Testfelder mit Python noch machen, sage ich mal, auf lokaler Umgebung. Und natürlich auch sowas versuchen, wie können wir eigentlich mit den Learning-Modellen E-Mails besser klassifizieren. Jetzt nicht die großen Kunden-E-Mails vielleicht, aber zum Beispiel für unseren Vertriebsservice, wo Makler hinschreiben. Schaffen wir vielleicht mal die E-Mails zu klassifizieren, die rauszuziehen aus dem E-Mail-Programm, erstmal in Python zu versuchen und dann das Modell dort zu implementieren. Mhm. Welche Software dann dafür dann final nutzt, das ist sicherlich spannend, weil um den Markt kämpfen natürlich gerade auch viele Softwareanbieter und das ist extrem spannend, wer das Rennen da macht.
Ja, das sind die typischen Fälle, die wir in den Versicherungen auch sehen. Ne? Man hat ganz viel Input-Management, ne? Die E-Mails sind zu sortieren, Dokumente sind zu sortieren, Dunkelverarbeitungsquoten zu erhöhen. Da liegen natürlich unglaubliche Einsparpotenziale und die liegen auch auf der Hand. Guckt ihr auch im Bestandskundenmanagement dann in so eine typische Omnikanal-Thematik rein? Also es kommen Anrufe rein, neben den E-Mails und die dann eben auch, also da ja, oft die typischen, ich sag mal, Genesis-Systeme, die einem da begegnen. So in der Gegend, seid ihr da auch schon unterwegs?
Wir schauen uns das gerade an. Mhm. Wenn wir an die IVR denken, die im Einsatz ist, dann sind wir da ja in einer Welt, wo wir unterschiedliche Tastenkombinationen drücken müssen, um ein Thema abzugeben als Kunde. Und was wir uns anschauen, ist, ob wir das mit natürlicher Sprache auch hinbekommen.
Ja.
Wir sind da in den ersten Gesprächen zu. Es hört sich aber für mich durchaus sehr positiv an, einfach weil ich die Möglichkeit habe, mit dem Kunden ganz anders zu interagieren. Er muss nicht mehr genervt sein, weil er jetzt eine lange Bandansage bekommt, um dann eine Taste zu drücken, sondern er hat die Möglichkeit, sein Anliegen direkt zu platzieren und daraus abgeleitet dann an entsprechende Spezialisten geroutet zu werden.
Also oder im Idealfall direkt mit dem Voicebot das klären. Ne? Das ist was
oder
wir
so
auch gerade im Moment oft erleben. Ne? Da gibt es auch gute Kundenbeispiele auch aus der Versicherungsbranche, wo schon wirklich mehrere Millionen Telefonate vollautomatisiert abgewickelt werden. Ich glaube, da liegt der Knackpunkt genau darin, was du gerade gesagt hast, diese Wartezeit zu minimieren. Ne? Also du kannst entweder jetzt 12 Minuten warten oder du versuchst es mit dem Voicebot und wenn nicht, behältst du aber deinen Platz in der Warteschlange. Das ist so ein Win, den wir da erlebt haben, der dann wirklich viele Leute die Nummer drücken lässt und dann eben es einmal mit dem Voicebot versuchen.
Letztendlich geht es ja dabei auch darum, mit dem Kunden auch schon in diesem Wartebereich in die Interaktion zu kommen. Und auch so etwas wie eine Identifizierung des richtigen Kunden kann ja durchaus schon ein Mehrwert sein an dieser Stelle, um dann dem Mitarbeiter den Quäntchenvorsprung zu ermöglichen, zu schauen, okay, wer ist der Kunde, was könnte er tendenziell haben. Auch dieses Anliegen kann ich ja dann schon mitgegeben bekommen und kann ganz anders auf den Kunden wieder zugehen und zum Sprechen kommen.
Ja, da sprichst du genau das Richtige an. Ne? Also die Gen Z heutzutage, sie hat einfach eine Informationsflut heutzutage. Ne? Ich kann das Handy rausholen, ich kann mich direkt informieren. Die ältere Generation, da war es noch anders. Und da musste man länger auf Antworten warten. Ja? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, heute sehr, sehr früh schon am Kunden zu sein. Und ich glaube, der Kunde erwartet auch das Thema Geschwindigkeit, dass mir schnell geholfen wird, dass schnell meine Prozesse bearbeitet werden. Und vielleicht an der Stelle nur eine kleine Anekdote, weil wir viel über Kunden geredet hatten. Ich hatte das Privileg, vor kurzem ein Input-Output-Case auf KI-basiert mal zu zeigen im Service-Team. Und wir haben wirklich vom Eingang der E-Mail, es wurden Daten direkt zum Kunden aufbereitet für den Service-Mitarbeiter. Es wurde ihnen über das Prompt auch schon eine Antwort generiert, mit der er arbeiten konnte. Und da war das Spannende, dass nachdem ich meinen Vortrag gehalten habe, das erstmal ganz still war und hinten aus der letzten Reihe eine Dame aus dem Service richtig seufzend sagte, darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Und dementsprechend, ich glaube, das ist für viele auch einfach eine Unterstützung, eine Erleichterung. Ne? Und ihr hattet gerade schon das Thema angesprochen, auch gerade Service-Themen. Ein Thema, was ich auch sehr viel mit Kunden darüber diskutiere, ist das Thema Trendanalyse. Also aus den Interaktionen, die ich mit dem Kunden habe, auch sehr viel rauszubekommen. Ja? Nicht nur die Gefühlslage, Sentimente zu bilden, sondern auch aus den einfachen Serviceprozessen, wie zum Beispiel eine Adressänderung. Warum hat Marcel die Adresse geändert? Ja? Hat er ein Haus gekauft? Haben sich die familiären Verhältnisse verändert? Kann ich das nutzen, um ihn dann vielleicht genau in der Sekunde abzuholen und ihn genau hinzuweisen, hey, wir haben hier eine super Wohngebäude, eine Hausrat, was auch immer. Ne? Und das sind, glaube ich, so wichtige Dinge. Ist das auch ein Punkt bei euch, mit dem ihr euch beschäftigt?
Zukünftig sicherlich, zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.
Ich nehme den Ball nochmal gerne auf, was Benedikt auch meint. Ich will jetzt natürlich Spielverderber sein, aber das ist die schöne, heile Welt. Aber wir müssen immer noch sagen, die Realität, ich glaube, da können wir so ehrlich sein, es gibt viele Datensilos immer noch. Die Frage, in welchem System speicherst du die wirklich operativen Daten von Geschäftsprozessen, Telefonanrufen? Thema, kommen wir wieder zum CRM-System vielleicht. Wo ist die zentrale, ja, Datenschnittstelle? Da haben wir das Spannungsfeld. Wir haben ja im Versicherungsvertrieb meistens eine B2B2C-Verbindung. Ja. Heißt, die meisten Anfragen kommen in der Agentur an. Auch eine Frage, was macht die Agentur mit den Daten? Trägt die ins CRM oder in ein System ein? In welchem Format? Und da muss man schon immer sagen, von Wunschdenken Realität, da ist noch ein deutlicher Gap. Also viele Versicherer, mit denen ich spreche, der Vorteil ist, wir haben ja auch viele Partnergesellschaften, die unsere Produkte vertreiben. Ja. Und wenn ich mit den Kollegen spreche, viele sind noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollen. Also es gibt dann natürlich Warteschleifen von über einer halben Stunde, dass meine Warteschleife hängt. Natürlich wäre das schön, wenn der Voicebot mich schon abnimmt oder den mich mitnimmt, schon authentifiziert, identifiziert. Das schaffen manche Kunden. Manche Versicherer, aber manche schaffen es auch noch gar nicht. Ja. Genau bei dem Input-Management, wo laufen die Daten eigentlich hin? Wird das sauber archiviert oder nicht? Und da muss man sagen, da muss man gucken, auf welche Software setzt man da. In den letzten Jahren gab es auch viele gute Anbieter. Deswegen ist aber auch ein bisschen Wildwuchs entstanden. Mhm. Hat alles seine Vorteile gehabt. Aber natürlich die Möglichkeiten von neuen Softwareanbietern, wo man das wirklich, sag mal, ab Stange kauft und auch die Beratung kauft, wo was viel schneller möglich ist, das wird in den nächsten Jahren extrem Schwung, glaube ich, auch beim Thema Digitalisierung, Automatisierung nochmal schaffen. Weil man muss sagen, wie Tobias meint, die Digitalisierung der letzten Jahre war eine OCR-Scannung. Ja. Und man hat geguckt, halt, ob die bei uns die Anwaltsrechnungen zum Beispiel immer gleich aufgebaut waren, dann kann man die automatisieren. Oder ob in der Kündigung immer was Gleiches drinsteht. Aber wenn ich jetzt über jetzt andere Modelle, wie Armin ja gesagt hat, baue, geht da, glaube ich, nochmal deutlich mehr. Aber die Herausforderung ist die Datensilos, wo liegen die Daten? Und da hat sicherlich auch jeder Marktteilnehmer eine etwas andere Sichtweise drauf, ja, welcher Player oder welche Datenbankstruktur da die Zukunft ist.
Ja, da hast du natürlich absolut recht, ne? Wenn du ein blöder Prozess, wenn du ihn digitalisiert, ist halt ein blöder digitaler Prozess. Ne? Das macht es nicht wirklich besser. Ja. Kann ich total verstehen. Wenn wir jetzt so darauf gucken, nach vorne hin, was erwartet ihr denn in den nächsten 1, 2, 3 Jahren für eure Kunden im Kundenmanagement von Versicherung? Also andersrum gefragt, auf was dürfen sich denn eure Kunden freuen?
Also bei mir, ich komme aus dem Marketing, Vertrieb, ist ganz klar das Thema Personalisierung ein Thema. Wie kann ich im Grunde Texte kreativer schreiben, besser schreiben mit Gen AI? Und die auch an Kunden ausspielen, dann das Thema, genau, was ich schon gesprochen habe, diese Modelle, welche Texte performen am besten und können die vielleicht automatisiert auch angelernt werden, welcher Text für welchen Kunden kommt. Das ist, glaube ich, das Thema für den Kunden, das kriegt er mit. Und für das Operations-Thema haben wir auch schon angeschnitten, das ist das Thema, im Grunde E-Mail oder Briefe werden viel besser ausgelesen, viel besser klassifiziert. Was Amir gesagt hat, ich glaube, in den nächsten Jahren die Arbeitsweise von einem Operations-Mitarbeiter wird sich deutlich ändern. Er kriegt den Textvorschlag schon und muss eigentlich nur noch Qualität sichern. Ich hoffe, wir finden die Leute, die darauf überhaupt noch Lust haben, weil es ist ja nicht die anspruchsvollste Arbeit. Mhm. Aber für den Kunden wird es auch wieder besser. Ich hoffe, die Wartezeiten und Zeiten, bis ein Schaden verreguliert wird, werden schneller. Und die Antworten sind personalisierter und die Kunden geben uns ja auch wieder. Das ist ein Standardschreiben. Ich weiß gar nicht, was damit zu tun ist. Und dann müsste man schon in den CX-Feedbacks gucken, ob es beim Kunden noch ankommt, ob die Kunden zufriedener sind. Wird natürlich schwieriger, weil wir gar nicht mehr herausfinden können, was der Kunde genau bekommen hat.
Mhm. Da habe ich letztens tatsächlich mit einem Vorstand von einer gesetzlichen Krankenversicherung eine intensive Diskussion gehabt, der sagte dann, aber wird das nicht darin enden, dass wir irgendwann den Content, sowas wie deine Beschwerde wurde abgelehnt, in einen 1 Meter langen, sauber formulierten, empathischen Text packen und der Kunde nimmt es dann wieder, packt es wieder in ChatGPT und fragt, was ist denn die Botschaft? Und dann steht, deine Beschwerde wurde abgelehnt. Ne? So ein bisschen, also wird es immer wieder neu verpackt, um am Ende die eigentliche Botschaft dann zu kondensieren oder auch nicht. Ne? Also finde ich spannend, das Modell, aber ich glaube, im Moment ist das Verpacken noch wirklich zentral, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und dann kommen natürlich die Themen in den nächsten Jahren Ethik, Datenschutz. Also wir haben schon eine KI-Richtlinie. Wenn ich andere Unternehmen frage, dort gibt es so etwas noch nicht. Also wie geht man eigentlich wirklich pflichtbewusst mit diesem Thema, mit diesem mächtigen Thema in Unternehmen um? Regulatorik wird auch wieder sehr spannend sein. Wir sind eine sehr von der Regulatorik geknechtete Branche, sage ich mal. Das hat alles Vor- und Nachteile. Aber deswegen sind wir auch nicht immer die Schnellsten bei so Themen und gibt es auch viele Bedenken. aber so durch die Branche in den nächsten ein, zwei Jahren. Aber es wird auf jeden Fall Durchschläge geben. Es wird ein paar schnellere, ein paar langsamere geben. Ich merke, alle beschäftigen sich damit. Und wir beschäftigen uns auch als Rolandrechtsschutz damit. Die Frage, auf welche Software setzt man, das muss selber jeder für sich entscheiden. Und dann glaube ich schon, dass der Kunde auch was merkt.
Ja, das glaube ich auch. Ja, super spannend. Also wir haben jetzt viel auch über Daten gesprochen und Kontaktpunkte zum Kunden. Was ich super spannend finde, weil ich es vor kurzem für einen Kunden in einem Proof of Concept mal umgesetzt habe, ist das Thema auch IoT. Also woher bekomme ich die Daten und gerade aus der Interaktion mit den Geräten zu Hause, ob Alexa. Und in dem Fall ging es wirklich um das Thema Smartwatches, Wearables. Da haben wir die Daten genutzt, um darauf personalisierte Versicherungsprodukte rauszugeben. Bedeutet, jemand, der viel Schritte hat, viel geht, scheint sportlich sehr aktiv zu sein, scheint vielleicht ein Wanderer zu sein. Da könnte ja beispielsweise eine Unfallversicherung passen. Oder jemand, der einen hohen Herzschlag hat, der scheint vielleicht auch unter Stress zu stehen. Vielleicht kann ich hier auch ein bisschen Prevention machen, Churn Prevention auch, damit er nicht abwanderungsgefährdet ist. Oder ihm halt dementsprechend über Präventionsmaßnahmen, wie auch Leistungsangebote, die ich auch als Versicherer habe, wie Yoga, ihm auch wieder etwas als Ausgleich zu geben. Ist das ein Thema, mit dem ihr euch auch beschäftigt?
Also Open Insurance auf jeden Fall super spannend. So der richtige Durchbruch kam, finde ich, noch nicht in den letzten Jahren. Mhm. Frieda-Initiative kann man da ja nennen. Wir sind beim Thema Konflikte ja aktiv. Ist immer die Frage, welche externen Systeme kannst du anbinden? Aber das wird kommen. Und die Frage ist dann natürlich, durch welche Schnittstellen, welche Systeme kriegst du sowas schnell integriert? Und dann auch Angebote zu schaffen. Da muss man einfach sagen, sind aber natürlich die veralteten IT-Systeme, kommen wirklich an ihre Grenzen. Also wie kann man die Daten überhaupt annehmen? Jetzt sagst du auch zum Beispiel die jungen Leute, wir sind ja bei Gen Z auch ein bisschen, ja. Die teilen das ja zum Teil gerne, wenn sie Mehrwerte sehen. Ich auch. Wenn ich Mehrwerte sehe, teile ich auch meine Adresse oder auch zum Beispiel, wenn ich dann meine Smartwatch binde ich an. Aber können die Systeme dann wirklich schnell reagieren, um vielleicht Rabatte für einen halben Monat, ein Jahr zu auszuzahlen? Da kommen die IT-Systeme sehr an ihre Grenzen und deswegen geht es ja auch beim Thema Bestandsmarkt, also wo laufen die Partnerdaten rein? Thema, was sind die neuen modernen Systeme, die sowas abbilden können? Weil ich glaube, so eine Zielgruppe wird es irgendwann erwarten.
Ja. Ich bin ja hier fast nie auf der Bedenkenträgerseite, sondern sage immer, das meiste ist wenig kritisch, geht's an, ne? Wir müssen das hier tun in Deutschland. Aber an der Stelle muss ich wirklich sagen, ob ich das wollen würde als Kunde, dass meine Versicherung meine Gesundheitsdaten benutzt, um da ein individuelles Profil anzufertigen. Das sieht man ja so ein bisschen an der Kfz-Versicherung. Die haben das ja versucht, ne, mit diesen Blackboxen im Auto und dann zu sagen, hey, wenn du zu schnell fährst oder zu arg beschleunigst oft, dann hast du offensichtlich einen schlechten Fahrstil. Dann gibt es entsprechende Aufschläge oder Rabatte, wenn du gut fährst. Das hat sich ja gar nicht durchgesetzt. Ne? Und ich glaube, da an der Stelle, da müssten die Rabatte schon sehr, sehr deutlich sein, dass da die Leute bereit sind. Oder vielleicht bin ich auch schon zu alt dafür.
Oder Mehrwerte, ne? Die Frage ist, ja, was ist ein Mehrwert für die Gen Z? Das müssen wir erforschen, wahrscheinlich gerade im Rechtsschutzbereich, genau wie bei euch bei der Tierversicherung. Was können Mehrwerte sein? Generell glaube ich schon, man kommt an die Daten dran. Armin hat es schön gesagt. Ja. Die Frage, gibt es Use Cases dafür? Weil das kostet nicht auch Geld, sowas anzubinden. Und wir sind immer noch ein Versicherungsunternehmen und leben von der Combat Ratio.
Klar.
Und da muss man schauen, wo es hingeht.
Ich glaube, um das nochmal zu ergänzen, dass es auch ganz stark davon abhängig ist, über welches Produkt reden wir. Reden wir jetzt über einen Menschen, reden wir über einen Sachgegenstand etc. Ich glaube, dass da nochmal ein ganz großer Unterschied gemacht werden muss. Auch bei der Akzeptanz des Kunden, der Regulatorik und Co.
Ja, das glaube ich auch. Für mich stellt sich jetzt noch so die abschließende Frage, ne, mit dem Blick auf die Uhr, es wird hier gerade aus der Reaktion auch schon angezeigt. Was glaubt ihr denn, ist das, was eine Versicherung jetzt 2024 noch angehen sollte im Kontext KI?
Für mich erste Pilotprojekte auf jeden Fall starten, sich damit vertraut machen, was ist möglich, von mir aus auch wirklich mit Python und auf dem Laptop und noch gar nicht wirklich für jeden nutzbar. Also wenn jetzt noch keiner mit Pilotprojekten startet und keiner Leute zumindest mit Expertenwissen aufbaut, der hat den Zug fast schon verpasst, meiner Meinung nach.
Das glaube ich auch.
Deswegen, wir haben schon gute Pilotprojekte, ob jetzt im Operations-Bereich, Marketing, Vertrieb. Und wie sich das dann governance-mäßig zusammenrüttelt, das werden wir sehen. Da wird es irgendwann in den nächsten Jahren sicherlich eine Abteilung oder cross-funktionale Teams geben, die sowas auch dann vorantreiben und auch datenschutzkonform und rechtlich sauber in die Kernsysteme migrieren.
Ja, gerade habe ich es ja schon gesagt. Das ist ja immer mein Credo auch, ne? Machen, anfassen, versuchen, dass man eben dahin kommt. Ja, also teile ich sehr. Und du?
Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, sich die Frage zu stellen, mit welchen Partnern geht man das Ganze denn an? Ja. Denn gerade für uns als mittelständische Versicherungsgesellschaft ist es nicht mal ebenso möglich, einen großen Stab an KI-Spezialisten, klar, Experten, Analysen und Co. durchzuführen. Das heißt, auch da gilt es zum einen darüber nachzudenken, was ist eigentlich unsere Ausgangssituation und welche Use Cases möchte ich bedienen? Gleichzeitig aber auch, wer unterstützt mich denn eigentlich auf diesem Weg? Und wie kann ich ihn dann auch in die Realität umsetzen. Dann über Pilotprojekte gehen, finde ich sehr, sehr wichtig. Auch da gilt, nur weil überall KI dran steht, müssen wir jetzt den heißen Scheiß nicht bei uns durchs Haus treiben. Nee. Sondern auch da wäre die Frage, wie kann man das Stück für Stück weiterentwickeln, dass es einen Mehrwert bietet und uns nicht vor Herausforderungen zusätzliche stellt.
Ja. Kann ich nur unterstützen, Tobias, ne? Und ich glaube, so viel Marketing darf dann in dem Fall auch sein. Da empfehlen wir uns natürlich immer gerne als Partner. Gerade mit der Kombination aus KI und Versicherungs-Know-how. Das ist natürlich genau unsere Kernkompetenz. Ja, ich danke euch. Vielen, vielen Dank, Marcel. Vielen, vielen Dank, Tobias und auch dir, Amir, dass wir hier heute so offen und doch auch spannend zu dem Thema KI für Gen Z in der Versicherung haben reden können. Hat mir viel Spaß gemacht. Und für alle Hörerinnen und Hörer dort draußen finden sich wieder weitere Informationen unter www.adesso.de/generative-ai. Und ja, das war's dann auch für heute. Dankeschön.
Danke. Vielen Dank auch.
Dankeschön.